So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute einen Gast vor mir sitzen, über den ich mich ganz besonders freue. Er war in Episode, ich habe nochmal nachgeschlagen, 14 schon mal hier. Das ist jetzt fast exakt 70 Episoden her, 69 sind es an der Zahl. Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Nur ganz kurz ein paar Sätze, bevor ich ihn auch richtig begrüße nochmal. Es geht um Derwish Rezace. Er ist Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Er ist Lehrer gewesen, war mal Antidiskriminierungsbeauftragter der Bildungsverwaltung hier in Berlin für die Berliner Schulen, hat noch ganz, ganz viele andere Dinge gemacht. Wenn Sie mögen, hören Sie mal in Episode 14 rein. Ich will jetzt gar nicht allzu weit ausschwenken. Und ist heute als Autor hier. Er hat nämlich ein Buch veröffentlicht. Was, glaube ich, auch zu einem nicht unrelevanten Teil an seiner Arbeit bei der KIGA anknüpft. Es geht, um es ganz kurz zu fassen, um den jüdisch-muslimischen Dialog, um Fragen der Antidiskriminierung, der Integration und jetzt aber auch genug geredet. Hallo Derwish, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Marco, hi.
Schön, dass ich hier bei euch in euren Räumlichkeiten in Berlin-Kreuzberg sein darf. Derwish, ganz kurze Frage, ich habe es gerade schon gesagt, hören Sie gerne in Episode 14 rein, aber vielleicht ganz kurz trotzdem nochmal zum Einstieg, was macht die KIGA?
Vor allem Bildungsarbeit und zwar gegen Antisemitismus, aber auch Rassismus im Allgemeinen. Mhm. Wir bieten Workshops an für Kinder und Jugendliche an Schulen, wir bilden aber auch Lehrerinnen und Lehrer aus, wir entwickeln Methoden gegen Antisemitismus, neben dir steht ein Brettspiel, Rätselräume, wir haben also auch Spiele entwickelt und demnächst launchen wir auch ein digitales Spiel, was man dann auch an Handys, Smart-Tablets und Computern und so weiter spielen kann. Also wir machen unheimlich viel, also alles, was irgendwie gegen Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung wirkt, daran proben wir uns aus.
Ja. Okay. Also man merkt es ja tatsächlich, ich habe jetzt vorhin gedacht, wir sehen uns ja das dritte Mal schon diesen Monat, wir sehen uns im Moment häufig, das letzte Mal war bei deiner Buchvorstellung, man merkt ja auch tatsächlich bei allem, was man so von dir mitbekommt und du bist in den Themen drin, es sind irgendwie deine Themen, ne?
Absolut, ich bin ja auch jetzt inzwischen seit über 20 Jahren an diesen Themen dran, also es wäre ja dann wirklich schlecht, wenn ich nicht in den Themen drin wäre. Viel wichtiger ist es aber für mich, nicht in den Themen nur auf einer rein sachlich rationalen Ebene zu sein, sondern auch irgendwo auf einer emotionalen Ebene oder Welle das Ganze zu reiten.
Das merkt man in deinem Buch an den verschiedensten Stellen, finde ich. Es ist ein Buch, ich lese mal ganz kurz den Titel vor, zwischen Hass und Haltung, Untertitel, was wir als Migrationsgesellschaft lernen müssen. Da hast du auch eine Menge Anekdoten aus deinem persönlichen Leben mit drin und auch eine kleine Geschichte, kann man das so nennen, ganz am Anfang auf Seite 7. Vielleicht magst du die mal ganz kurz vorlesen.
Sehr gerne. Das ist in der Tat eine Geschichte und auch oft als Anekdote in der Türkei, aber auch in Griechenland, Bulgarien, bis hin nach Georgien. Also der Protagonist in dieser kurzen Sequenz ist im Morgenland schon eine prominente Figur. Mhm. Er heißt Nasreddin Hoca. Und was, wenn es klappt? Nasreddin Hoca sitzt mit einem Löffel am Ufer des Akşehirsees und rührt mit irritierender Selbstverständlichkeit im Wasser. Ein Dorfbewohner beobachtet das Ganze mit großem Staunen und fragt: Was tust du denn da, Hoca? Ich setze Joghurt an. Wie soll denn in einem See Joghurt entstehen? Das ist unmöglich. Ich weiß, sagte Hoca, aber was, wenn es klappt? Und das ist so der Nasreddin Hoca, wie ihn alle lieben. Manche versuchen ihn zu verspotten oder sich lustig über ihn zu machen. Er bleibt aber sich selbst treu und versucht irgendwie auch mit viel Humor und Gelassenheit positive und optimistische, hoffnungsvolle Botschaften zu senden. In meiner Arbeit, insbesondere gegen Antisemitismus, werde ich sehr oft mit Sisyphos verglichen, der mühsam und hoffnungslos eigentlich vergeblich jedes Mal diesen Riesenbrocken wieder hoch zum Berg trägt und dann wieder von vorne beginnt. Und manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, insbesondere auch nach dem 7. Oktober, oh Gott, jetzt ist man gefühlt wieder auf Null gestellt. Anders aber als Sisyphos gibt es hier so eine Leichtigkeit und ein Optimismus, nicht aus einer Hoffnungslosigkeit heraus, sondern aus einer alltäglichen Gelassenheit heraus. Und deshalb passt diese Geschichte gut zu mir. Und so kam es auch dazu, dass dieses Buch mit dieser kurzen Anekdote beginnt.
Das ist jetzt ein Buch in, ich sage es mal, gesellschaftlich ziemlich turbulenten Zeiten, in denen wir gerade leben. Siehst du, um im Sprachbild zu bleiben, eine Aussicht auf Joghurt?
Ich hoffe doch sehr. Also es wäre fatal, wenn ich das nicht sehen würde. Ich sehe das vor allem nicht nur, weil ich selbst naiv, blauäugig oder ambitioniert bin wie Nasreddin Hoca, sondern ich sehe das auch, weil durch meine Arbeit in den letzten 20 Jahren ich gesehen habe, da wo man ins Gespräch kommt, da wo Begegnung möglich ist, da wo man sich aufeinander einlässt oder wo wir zum Beispiel auch als KIGA arbeiten können, ändern sich Dinge. Und diese Erfahrungen stimmen mich optimistisch. Also wenn man es tut, dann tut sich was. Wenn man nichts tut, dann bleibt es nicht gleich, sondern es wird schlechter. Und das müssen wir verstehen, dass wir alle gefragt sind. Dieser Untertitel, was wir als Migrationsgesellschaft lernen müssen, sagt eigentlich aus, wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Wir sehen alle anders aus, wir sind anders aufgewachsen, haben unterschiedliche Visionen vom Leben und von der Zukunft. Das ist unsere Realität und wir müssen alle zusammen was lernen. Also das ist nicht für eine bestimmte Gruppe gerichtet, weder ethnisch, kulturell, religiös, noch was die Schichten betrifft. Vor allem können selbstverständlich Lehrerinnen und Lehrer davon profitieren oder Eltern, also Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Aber das ist eigentlich ein Appell, ein Buch für alle, für Humanismus, für mehr Demokratie und gleichzeitig ist das auch eine Art Anleitung. Also ich habe ja viele Praxisbeispiele aus der Schule oder aus der pädagogischen Arbeit oder auch was ich selbst für Erfahrungen gemacht habe oder meine Kinder für Erfahrungen gemacht haben. Und ich versuche nicht mit dem Zeigefinger auf andere zeigend, aber trotzdem ein paar Probleme möglichst klar benennend Lösungen anzubieten. Und vielmehr geht es um die Lösungen als großen Raum für Probleme.
Okay. Du hast jetzt hast du gerade tatsächlich, ich habe hier ein paar Zettel vor mir liegen, gerade mehrere Türen auf einmal aufgemacht. Jetzt überlege ich gerade, durch welche ich gehe. Ich habe mich das gerade entschieden, ich versuche es mal ein bisschen chronologisch. Was war denn für dich der Anlass, dieses Buch zu schreiben?
Nach dem 7. Oktober, nachdem die Hamas Israel überfallen hat und über 1200 Menschen getötet wurden, Zivilistinnen und Zivilisten, gab es einen Bruch auch im Nahen Osten. Der 7. Oktober stellt definitiv eine Zäsur dar. Zwar ist die Gegend schon mit sehr vielen leidvollen Erfahrungen irgendwie leider, ja, wie soll ich den Satz irgendwie beenden, aber diese Region kennt Leid und Schmerz. Und dennoch war der 7. Oktober in einer gewissen Weise unvergleichlich. Sowohl was die Dimensionen an diesem Tag betreffen, so viele tote, entführte Menschen, es gibt immer noch Geiseln, auch heute noch, Gewalt an Frauen, Vergewaltigungen, Kinder, ganz alte Menschen, also der 7. Oktober ist einfach ein brutaler Einschnitt gewesen. Und hier in Deutschland haben viele Menschen einen Bezug zu Israel, manche, weil sie jüdisch sind, und familiäre, unmittelbare Bezüge haben. Andere erwachsen aus einer Verantwortung deutscher Geschichte und deutscher Verbrechen heraus. Nach dem 7. Oktober beginnt aber Israel einige Tage, Wochen später eine große Militäroffensive. Und da entsteht unendlich viel Leid auch in Gaza, auch an Zivilbevölkerung mit Zehntausenden Toten inzwischen. Und viele Menschen in Deutschland haben auch unmittelbare Bezüge in diese Region, weil sie palästinensischer Herkunft sind oder sich mit den Menschen dort solidarisieren. Das heißt, der Konflikt bleibt nicht nur dort regional, wo er entstanden ist, sondern erreicht, bewegt, verletzt Menschen auch hier. Und wir haben nach dem 7. Oktober ja auch mitbekommen, wirklich direkt in der ersten Schulwoche danach, dass es auch zu Konflikten an Schulen kam, sodass wir als KIGA und ich auch als Privatperson häufig kontaktiert wurde, auch von ratsuchenden, hilflosen Menschen. Und ich habe in der Zeit einige Interviews gegeben und eins war ein Radiointerview und jemand vom Surkamp Verlag hat sich das angehört und hat dann mich angesprochen und es kam dann letztendlich dazu, dass ich eine Zusage hatte oder einen Auftrag bekommen habe, ein Buch zu schreiben. Und so ist Zwischen Hass und Haltung entstanden. Also die Zäsur des 7. Oktober war Anlass und im Buch sind sowohl der 7. Oktober als auch der 11. September quasi zwei Zäsuren, die zwar nicht in Deutschland passieren, aber auch Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Miteinander hier haben. Und ich versuche mich an diesen Daten zu orientieren und ein paar Probleme aufzuzeigen und den Menschen auch gleichzeitig aufzuzeigen, wo man sich zwischen Hass und Haltung positionieren kann. Wobei Haltung auch kein Gegensatz zu Hass ist, sondern ein Gegenangebot zu Hass.
Du hast neulich in einem ZDF-Interview einen Satz gesagt, der bei mir noch nachgewirkt hat. Also du hast festgestellt, dass es eigentlich im Moment keinen jüdisch-muslimischen Dialog so richtig gibt. Gibt es da eine Tendenz zumindest oder was, wo man sagt, könnte sich wieder in eine bessere Richtung entwickeln?
Ich muss bedauerlicherweise sagen, es gibt aktuell keine Tendenz. Also groß gesprochen, punktuell gibt es natürlich jüdisch-muslimischen Dialog, wenn ich mit meinen jüdischen Freunden oder so mich treffe und austausche. Das ist aber kein Dialog. Auf freundschaftlicher Ebene ist das dann eine Unterhaltung, ein Gespräch. Dann reden wir miteinander. Dialog hat schon etwas Förmliches. Das heißt, im interreligiösen Sinne, da kommen Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen religiösen Gruppen, in dem Fall aus dem Judentum, aus dem Islam. Es können Rabbiner und Imame sein oder andere Gemeindemitglieder, die dann sich in künstlichen Settings mehr oder weniger zusammentun und austauschen und nach Verbindendem suchen und nach Gemeinsamkeiten suchen und natürlich auch Unterschiede feststellen, aber sich schon als Ziel irgendwie setzen, wir wollen zusammenkommen, wir wollen uns kennenlernen, verstehen und uns aufeinander einlassen. Beim Dialog ist übrigens eine Sache wichtig. Eigentlich geht man zu einem Dialog, um überzeugt zu werden und nicht zu überzeugen. Also, wenn ich an einem Dialog teilnehme und mein Gegenüber nur vermitteln möchte, dass ich die einzige Wahrheit habe, dann ist das eigentlich kein Dialog, sondern es ist nur noch eine andere Möglichkeit, irgendwie zu missionieren oder irgendwie mitzuteilen, dass man die Wahrheit für sich gepachtet hat oder mit irgendwelchen goldenen Löffeln verputzt hat. Das ist aber ein falscher Ansatz. Beim Dialog geht es eigentlich darum, überzeugt zu werden, etwas zu lernen. Und wenn man diese Bereitschaft hat, dann schafft man viel Empathie, hat man die Möglichkeit, viel zu lernen. Und wenn alles gut läuft, wird aus Empathie Sympathie, wird aus Begegnung Freundschaft und so entsteht Gemeinschaft. Und so kommt man auch zu gesellschaftlichem Zusammenhalt. wenn man das anders angeht, also wo man sagt, okay, ich erkläre denen mal, was meine Religion ist und mir geht es vor allem darum, meine Religion irgendwie bekannt zu machen, auch wenn ich die anderen nicht, also nicht missionarisch unterwegs bin, dann ist es trotzdem ich-bezogen. Und beim Dialog geht es eigentlich darum, diese Ich-Bezogenheit ein Stück weit aufzugeben. Darum geht es übrigens eigentlich auch in Gesellschaften. Und immer, wo man sehr selbstbezogen ist, entstehen Grüppchen. Und das ist auch eine Form, meiner Meinung nach, eine Ausdrucksform auch von Polarisierung. Das sehe ich als eine der großen Gefahren unserer Zeit.
Da würde ich tatsächlich anknüpfen und ein bisschen auf so eine Nebenspur, also das ist eigentlich gar keine Nebenspur, sondern eigentlich so das Hauptthema, kommen. Also wenn du jetzt sagst, wir haben eigentlich keinen richtigen Dialog, sondern wir haben allenfalls Begegnungen, dann klingt es für mich so, als wenn wir eigentlich in dem Bereich wieder von vorne anfangen an verschiedenen Stellen. Und das setzt ja aber auch voraus, dass wir die Räume dafür haben, diese Begegnungsräume. Wo sind denn diese Begegnungsräume? Also ich würde es jetzt tatsächlich, auch wenn wir natürlich bei der KIGA sind und es in dem Moment um jüdisch-muslimischen Dialog geht, aber das ist ja ein Thema, was im Grunde sämtliche gesellschaftlichen Gruppen berührt. Also wenn ich jetzt nochmal das Thema Antisemitismus rausnehme, das ist ja kein muslimisch-exklusiv gepachtetes Thema, sondern zieht sich ja durch sämtliche gesellschaftlichen Schichten. Wenn ich über Migration und Integration rede, ist das ja auch immer ein sehr mehrseitiger Würfel, um es mal so zu formulieren. Aber dafür brauchen wir die Räume. Wo sind die? Wie kann man die schaffen?
Kurz nochmal einen Schritt zurück zu einer Frage von vorhin. Gibt es jüdisch-muslimischen Dialog oder kann er wieder beginnen? Dass es den jetzt weniger gibt, hat auch damit zu tun, dass wir in den Zeiten vorher es nicht geschafft haben, belastbare Beziehungen aufzubauen, die auch dieser größten Belastung standhalten können. Das heißt, wir müssen in die Zukunft blickend Dialoge, Begegnungen, Austausche so angehen, dass sie in guten Zeiten Spaß machen und in schlechten und schwierigen Zeiten trotzdem stabil bleiben. Mhm. Es gibt kaum Orte, wo Begegnung stattfinden kann, weil Juden und Muslime haben zum Beispiel ihre Moscheen, ihre Synagogen, ihre Gemeindezentren, ihre Organisationen. Und wenn sie GastgeberInnen sind, dann haben sie vielleicht bestimmte Vorstellungen, Erwartungen, Bedingungen. Und diese Vorstellungen, Erwartungen, Bedingungen stehen im Moment im Weg. Das heißt, ich bin erst bereit, mit dir zu reden, mich wieder an einen Tisch zu setzen, wenn du A, B, C, D erfüllst. Das Problem ist allerdings, dass wir hier das Ziel mit der Ausgangslage verwechseln. Ich möchte nicht mit dir zusammenkommen, wenn du das erfüllst, sondern ich möchte mit dir zusammenkommen, dass du, nachdem wir zusammengekommen sind, dann so bist, wie ich es mir auch ein Stück weit wünsche. Und das übrigens von beiden Richtungen aus, gegenseitig, nicht als Einbahnstraße gedacht. Das heißt, ich setze mich nicht mit dir zusammen, wenn du ein Problem mit Israel hast. Ja, ich kann es verstehen, aber dann verpassen wir uns ja. Und wenn ich das Problem loswerden will, dass er ein Problem mit Israel hat, dann muss ich mit ihm austauschen. Wenn er falsches Wissen hat, muss ich das korrigieren. Wenn ihm Wissen fehlt, muss ich ihm was beibringen. Wenn er irgendwie emotional nur geladen ist und was loswerden muss, dann muss ich ihm einfach mal zuhören. Im Prozess muss es dann dazu kommen, dass er kein Problem mehr Israel hat. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann kann ich sagen, okay, ich habe alles versucht, das ändert sich nicht. Aber ich muss erst mal etwas probieren. Das heißt, ich bin erst bereit, mit Muslimen zu machen, wenn sie bereit. Also das geht nicht. Das ist mein Ziel. Ich darf das nicht verwechseln mit meiner Ausgangslage. Und das ist meine Haltung, das ist meine Einstellung zu vielen Dingen. Wir als KIGA werden im neuen Jahr mit einem Projekt starten mit dem Titel Dialogräume. Das ist ein Arbeitstitel gewesen, aber der setzt sich langsam fest. Und da geht es darum, mehrere Plattformen zu schaffen, mehrere Räume zu schaffen. Es können sogenannte Safe Spaces sein, geschützte Räume, wo Menschen zusammenkommen und sich mal austauschen, einander zuhören, alles moderiert. Dann wird es sogenannte Brave Spaces geben. Das sind Streiträume, Diskurs- und Debattenräume. Da soll es um Auseinandersetzung gehen, dass man sich einander zuhört, ein Stück weit auch aushält. Da werden eher Grenzen ausgetestet. Und dann wird es aber auch Public Spaces geben, öffentliche Veranstaltungen. Das können auch Lesungen sein, das können Konzerte sein. Aber es gibt nicht den einen Raum als Antwort für alles, sondern mehrere parallel laufende Räume und auch eine Austauschmöglichkeit zwischen den Räumen, die wir dann natürlich auch alle nach außen kommunizieren. Aber das ist kein Selbstläufer, das ist auch keine einfache Kiste. Das ist alles immer mit Arbeit und mit Mühen verbunden. Und wir müssen allmählich mehr Bereitschaft zeigen, gerade auch in Zeiten, wo wir kaum mehr solche Angebote haben wie freiwilliges soziales Jahr oder eine Alternative zum damaligen Wehrdienst etc. Also gesellschaftliches Engagement kann nicht einfach Aufgabe von einzelnen engagierten Menschen sein, die im Engagement für sich selbst eine Aufgabe sehen, sondern wir brauchen mehr Einladung, ein bisschen vielleicht auch Penetranz, aber wir brauchen hier unbedingt eine gewisse Aktivität, damit alle an dieser Gesellschaft teilhaben, partizipieren und Möglichkeiten schaffen und nutzen, was dann zu mehr Miteinander führt und zu mehr Respekt und Akzeptanz. Im Moment entfernen wir uns und das hat damit zu tun, dass ein paar aggressive Stimmen bewusst polarisieren, bewusst Menschen gegeneinander ausspielen, vor allem die Sprache der Spaltung und des Hasses verwenden und andere wiederum entweder aus Betroffenheit, aus Angst sich zurückziehen, das kann ich alles verstehen, und andere wiederum irgendwie eine gewisse Gleichgültigkeit dazu haben. Das ist ein strenges Wort, ich weiß das, dass niemand will, dass man ihn oder sie als gleichgültig bezeichnet, findet dann andere Wörter, passendere Begriffe. Aber mein Appell ist, mehr Engagement, bitte anpacken, aufeinander zugehen.
Da würde ich gerne anknüpfen. Also nehme ja wahr und das, wirst du ja auch mitkriegen, dass es eine Menge Leute gibt, die sich halt gesellschaftlich schon engagieren. Aber genau diese Gruppe, von der du gerade gesprochen hast, also wir erleben im Moment auch, mit Sieg vor allem auch in den sozialen Medien, wirklich eine zunehmende Radikalisierung auch von Jugendlichen. Und da stelle ich auch tatsächlich fest, dass die Muster dahinter, die Erzählmuster, die Narrative am Ende immer die gleichen sind. Also dabei ist es auch komplett egal, ob mich bei Instagram irgendwie ein junger türkisch gelesener Mann anspricht oder ob mich irgendwie jemand anspricht, der so aussieht wie Icke. Die Erzählmuster sind halt immer die gleichen und die laufen im Grunde immer darauf hinaus, du musst dich durchsetzen, du bist der Einzelkämpfer, Männer sind stark, Frauen sind schwach. Also im Grunde diesen alten Kram, den wir eigentlich gedacht hatten, den haben wir überwunden. Aber wie erreicht man Jugendliche, die sich in so einen autoritären Erzählmustern verfangen? Weil die ja dann auch wirklich dagegen sprechen, zu sagen, ich engagiere mich für die Gemeinschaft, wenn meine Grundeinstellung ist, ich kämpfe für mich.
Ja, also das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, hin zu mehr Individualität. Wir haben viel Kritik geübt auch an Kirchen oder an anderen Institutionen, zu Recht übrigens, ja, ich will das nicht in Abrede stellen, aber in Institutionen und Organisationen, die zumindest dem Anschein nach einen Fokus auf Gemeinwesen, Gemeinwohl, Gemeinsinn hatten. Und jetzt sind wir seit vielen Jahren einem Trend unterlegen, was Individualität in Großbuchstaben über jeder Person irgendwie versucht zu schreiben, was ja auch okay ist. Aber wenn aus dieser Individualität Selbstverliebtheit, Narzissmus im Fall von jungen Männern und auch älteren Männern toxische Männlichkeit bedeutet und so weiter, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem haben wir jetzt. Das sind ja nicht nur Jugendliche, die man mal auf TikTok sieht, die ganz doofe Sachen sagen, sondern das sind auch erwachsene Menschen, auch viele erwachsene Menschen sogar in verantwortungsvollen Posten. Also Stichwort einige Politiker. Einer wird jetzt Präsident der größten Demokratie, der mächtigsten Nation der Welt werden. Das ist ein großes Problem. Wie erreicht man Menschen? Indem man auf sie zugeht. Das mag vielleicht für einige schwer klingen, aber ich werde ja gefragt, also erzähle ich aus meinem Leben und von meinen Überzeugungen. Manchmal, indem man paradox interveniert, indem man tatsächlich die andere Wange hinhält. Das heißt, wenn ein Jugendlicher dummes Zeug labert, statt irgendwie mit klarer Kante abzukanzeln, die andere Wange hinzuhalten und zu sagen, erzähl mal, was machst du da? Was ist dein Problem? Ich will's verstehen. Geht's dir noch gut? Oder jetzt hast du meine Aufmerksamkeit? Wie auch immer.
Ja.
Aber sich selbst überwinden, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, schau dir zu, erzähl mal. Denn normalerweise wollen wir sagen, nee, das ist mir zu doof. Ich lass mich auf sowas gar nicht ein. Aber wenn wir das zu oft machen, dann lässt sich niemand mehr auf nichts ein. Denn wir haben da kein Kriterium. Es gibt kein, diese eine rote Linie ist nicht für alle klar und ist nicht von allen bestimmt. Für die eine Person ist das schon sofort, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Die andere Person hat vielleicht noch ein bisschen mehr Puffer. Aber wenn die Gesamthaltung jedes Mal so ist, nee, will ich nichts mehr mit zu tun haben, dann haben wir lauter Menschen, die nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Da braucht man gar nicht so viel Böses und Hassendes und Übles in sich haben. Dann funktioniert es sogar noch leichter. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen, will Austausch, will Fürsorge, will Liebe. Und wenn wir das nicht im Blick haben, dann gibt es eine große Irritation, die dazu führt, dass man an ungewöhnlichen Stellen beginnt, ganz schräg übers Ziel hinauszuschießen. Und ich denke, zum Beispiel Schule ist ein Ort, wo man das noch mehr praktizieren und leben muss. Aus vielen, vielen Gründen. Nicht, weil ich uns als Pädagogenkaste noch mehr Verantwortung und Last auf die Schultern auflegen möchte, sondern Schule ist deshalb ein guter Ort, weil es einfach einen Rahmen gibt, einen festen Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen, Schulpflicht. Es gibt aber auch tatsächliche Orte, also das Schulgebäude zum Beispiel. Und es gibt professionelle Personen, die ausgebildet sind und dafür bezahlt werden, das Gebäude mit Leben zu füllen und das Ganze zu orchestrieren. Und weil das wichtige Lebensjahre sind, es ist ein spannendes Alter, da wo die Schulpflicht beginnt und endet. Und da hat man unendlich viele Möglichkeiten und Potenziale. Also aus diesem Blick heraus, aus diesen Blicken heraus, ist Schule ein spannender Ort, dagegen zu wirken. Und ich denke, wenn wir mehr auch im Bereich Erziehen, das heißt ja Erziehen und Unterrichten, in diesem Bereich einen Blick werfen und öfter die andere Wange hinhalten, als irgendwie den Toni und den Ahmed nach der zweiten Frechheit irgendwie zu tadeln, sondern so behandeln, als wären sie unsere eigenen Kinder. Nach welcher Aufmerksamkeit suchen sie? Was fehlt ihnen? Dann kann man dagegen wirken. Das ist in dieser Altersgruppe noch eher möglich, als wenn jemand so alt ist wie Trump zum Beispiel. Deshalb muss man das viel mehr nutzen. Wir sollen diese Chancen, die dort rumliegen, und das spricht der Fußballer in mir, verwerten. Also ich hasse so Chancenkiller. Ja, man dreht sich im Strafraum 70 Mal herum und sagt jetzt, Junge, versenk den doch. Schule ist im fußballerischen Sinne ein Strafraum mit unendlich vielen Torchancen.
Da würde ich ganz gerne anknüpfen, ganz kurz. Da würde ich ganz gerne bei deiner persönlichen Biografie mal anknüpfen. Du hast, ich glaube auch in dem Buch, aber ich glaube auch an anderer Stelle, auch erzählt, dass du nach dem 11. September, der für dich ja auch ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen ist, aus vielen Gründen irgendwann selber in so eine antisemitisch-verschwörungstheoretische Richtung gedriftet bist. Kannst du, also mich würden sozusagen zwei Punkte interessieren, wenn du darüber reden magst. Die eine Frage ist, warum wird man anfällig dafür? Und die andere Frage ist, wie bist du da wieder rausgekommen? Also was hat dir geholfen, da rauszukommen?
Also der 11. September war für mich besonders einschneidend, denn ich war vorher noch als Gastschüler in den USA und wir waren mit unserer Klasse, mit unserer Gruppe auch in New York. Ich war auf dem World Trade Center. Mein Vater kam 1969 nach Berlin und sein erster Arbeitgeber waren die Amerikaner in Zehlendorf. Der hat da irgendwo im Lager gearbeitet und hat die Regale aufgefüllt als junger, unerfahrener Mensch. Und es gibt also eine lange Chronologie, was meine Bezüge zu den USA betrifft. Und ich liebe das Land immer noch und das auch trotz Trump. Und als ich nach Hause kam am 11. September, war ich geschockt, weil es war einfach surreal. In jedem Sender konnte man die Bilder aus New York sehen, also wo man auch hingeschaltet hat. Ich hatte so ein Erlebnis noch nie. Und ich war sehr betroffen und schockiert. Ich wusste aber nicht, dass dieser Tag weitaus mehr für mich bedeuten wird. Weil, obwohl mein Mitgefühl, meine Verbindung mit New York war, wurde mir das komplett abgesprochen. Und ich war dann nur noch der Muslim. Und musste ständig irgendwie stellvertretend für Muslime, und mit Muslime meine ich wirklich vom Propheten Mohammed bis hin zu Muslimen in der Türkei, Imamen in Hinterhofsmoscheen, den Taliban in Afghanistan, irgendwie was erklären. Sehr oft aber auch was rechtfertigen, mich verteidigen, mich behaupten. Das war so eine bedrückende Zeit und Situation. Das hat dann auch nicht abgenommen, sondern wirklich jedes Jahr kam noch ein Ereignis dazu, ein Terrorattentat
in Madrid. In der Zeit häufiger, ne?
Also, ständig. Also Bali, London, Madrid, und dann andere Geschichten wie Mohammed-Karikaturen und dann wird ein Weltkulturerbe zerstört. Und dann sagt Politiker das. Also das war unaufhörlich und leider musste ich auch dann zu allem reagieren, also quasi über jedes Stöckchen springen. Das war eine Situation der Ohnmacht für mich. Und in Neukölln, sowohl bei meiner Fußballmannschaft als auch Freunde, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin, die ganze Nachbarschaft war schon sehr stark türkisch geprägt und wir hatten auch wirklich so kleine Salafistengruppen in der Gegend, Predigergruppen, die versucht haben, auch uns irgendwie in Gespräche zu verwickeln und zu überzeugen. So oder so gab es viel Antisemitismus in dieser Zeit. Es war auch die Zeit der zweiten Intifada. Viele Verschwörungstheorien waren im Umlauf, Verschwörungsmythen waren sehr verbreitet. Und es wirkte für eine kurze Phase so, ja, auf diese große Ohnmacht muss es eine Antwort geben, und zwar die einer Übermacht. Und das war dann die jüdische Verschwörung. Erst im Studium habe ich dann die Gelegenheit gehabt, auch andere Stimmen, andere Perspektiven zu hören, Jüdinnen und Juden kennenzulernen. Später habe ich auch angefangen, im Jüdischen Museum zu arbeiten. Also mein Weg aus dieser Sackgasse, aus dieser Enge raus, war dann tatsächlich Bildung und Begegnung. Und weil ich weiß, dass es an mir gewirkt und funktioniert hat und ich später durch meine Arbeit auch mit diesen Ansätzen auch bei anderen Menschen gewirkt habe, weiß ich, dass das möglich ist. Es ist keine Utopie, diesen See in Joghurt zu verwandeln.
Aber das klingt für mich, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch interpretiere, nach, also du hast, man hat dir irgendwie eine Rolle zugeschrieben, das war die des Muslims, der muss uns das jetzt hier irgendwie alles erklären, der weiß sowieso und das ist sozusagen der wir alle ist. Und der war es nur in Anführungszeichen Bildung oder wie groß war die Rolle, die so ein Perspektivwechsel, so ein Rollenwechsel gespielt hat? Also wenn du sagst, ich habe dann ein Studium angefangen und ne, bin dann da irgendwie und da in einen beruflichen Kontext gekommen, das bedeutet ja auch, dass du einen anderen sozialen Kontext hattest in dem Moment.
Absolut, es war jetzt nicht Bildung im Sinne von im stillen Kämmerlein kluge Bücher zu lesen, sondern raus aus meinem gewohnten Umfeld. Ich habe im ersten Jahr auch in Magdeburg studiert, also andere Leute kennenzulernen, war also deshalb auch Begegnung, also nicht nur Bildung im klassischen Sinne, das Studieren von Texten zum Beispiel, sondern Bildung im Sinne von Einlassen auf andere Erfahrungen, auf andere Wahrheiten, Begegnung im Sinne von das authentische Erleben anderer Perspektiven. Und das hat mir tatsächlich geholfen, denn ich war vorher gefangen doch mehr oder weniger in einer Blase. Das war sehr überschaubar, meine Welt. Und so ist auch heute, wenn man in irgendwelchen Social Media Bubbles ist oder irgendwie nur mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen im Austausch ist. Also man muss diese harte Schale, die um einen herum manchmal auch unbewusst und beiläufig entsteht, immer wieder auch aufbrechen. Und meine harte Schale in meiner Jugend war mein Sozialraum, war meine Sozialisation, war meine Prägung, war meine Erfahrung. Ich habe Bildung und Begegnung jetzt gesagt. Ehrlicherweise war bei mir, und das ist aber jetzt was sehr Individuelles, und deshalb kommt das später jetzt als Zusatz, meine damalige Frömmigkeit. Also ich wurde tatsächlich dann auch Muslim. Also diese Prophezeiung erfüllte sich tatsächlich von selbst. Ich wurde mehr und mehr zum Muslim und habe angefangen, regelmäßig zu beten, den Koran zu lesen und zu studieren, zu spenden. Aber glücklicherweise war meine Umgebung und tatsächlich auch mein Hintergrund sehr anatolisch dominiert, sodass ich von dem anatolischen Humanismus und Sufismus auch profitieren konnte. Mit einem ganz bestimmten Gottesbild und mit einem ganz bestimmten Menschenbild. Und zwar das der Liebe, der Toleranz, also auch der Nächstenliebe. Und dass man sich für andere engagieren muss. Und der Bezug zu Gott eher individueller Art ist und auf einer anderen Ebene zu bewerten und beurteilen ist. Aber hier auf dieser Welt sind vor allem die Bezüge zu den Mitmenschen wichtig, zum Umfeld wichtig, zur Umwelt wichtig, sodass ich mich angefangen habe, mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Also es war auch die Zeit, wo für mich Themen von Klima- und Umweltfragen immer wichtiger wurden. Das kannte ich vorher so in dieser Form nicht. Und ich habe dann auch Nachbarschaft bewusster erlebt, Kollegialität, Kommilitonenschaft bewusster erlebt. Also ich habe mich nicht von der Verführung des Antisemitismus befreit und wurde dann belesener, gebildeter, toleranter, sondern der Prozess der Bildung, der Begegnung, der nach innen gerichteten Frömmigkeit bei mir individuell führte dazu, dass auch Antisemitismus niemals mehr eine Chance in mir hatte. So aber auch andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Was ich mich immer wieder frage, und mit der Frage hast du dich auch eine Zeit lang beruflich beschäftigt, was können Schulen tun, um Kindern und Jugendlichen, ich sag mal, das Erleben von, also sich selber in verschiedenen Rollen zu erleben. So, also was ich zum Beispiel feststelle, das hast du, glaube ich, in allen Berliner Bezirken so, dadurch, dass auch diese Stadt an vielen Stellen so segregiert ist, das kann passieren, dass du eine gesamte Schulkarriere erlebst und bestimmte Lebensrealitäten nicht mitbekommst, obwohl du in einer Stadt mit fast 4 Millionen Einwohnern lebst.
Ich bin das beste Beispiel
total
dafür.
Total divers sind. So, also du kannst, entschuldige bitte, wenn ich will jetzt keine Klischees aufmachen, aber du kannst in Neukölln irgendwie in eine Schule gehen und hast vielleicht die Situation, dass du ganz wenig in Anführungszeichen Kartoffeldeutsche wie mich in deinen Klassen hast. Und du kannst aber auch in Pankow, das Beispiel kenne ich auch, eine Schullaufbahn sozusagen hinter dich bringen und hast nie einen Mitschüler oder eine Mitschülerin aus dem türkischen oder arabischen Raum gehabt. Und das sind so Sachen, die verstehe ich nicht.
Also je nachdem, wie man es sieht, also wenn wir Glück gehabt hätten oder Pech, dann hätten wir uns auch verpassen können, du und ich.
Total. Also ich bin als Kind in Hunschenhausen zur Grundschule gegangen und da gab es, ich weiß ja nicht, vielleicht hatten wir 2, 3 russischsprachige Schülerinnen und Schüler, aber das war's.
Ja, also das ist ein sehr gutes Beispiel und ich bin das beste Beispiel auch dafür. Also für uns, abgesehen davon, wenn wir Auswärtsspiele in Mahlsdorf oder Kaulsdorf oder in Wittenau oder in Spandau hatten,
ja,
endete unsere Welt am Hermannplatz bei Karstadt. Was es jetzt so nicht mehr gibt, aber das war die Außengrenze.
Ja.
Und erst so als Jugendlicher sind wir dann irgendwann mit Fahrrädern tatsächlich Richtung Süden bis nach Rudow mal gefahren. Sonst war da die Grenze eher S-Bahn-Ring, S-Bahnhof Neukölln gefühlt. Und die Straßen zwischen Hermannstraße und Sonnenallee. Also wir waren auf der Karl-Marx-Straße. Das ist sehr überschaubar. Und bis zum Abitur fast haben wir außerhalb von Angeboten der Schule und des Vereinssports nie das verlassen. Mhm. Und wenn das so eine feste Klammer ist, dann kann man sich im Freizeitsport, aber auch in der staatlichen verpflichteten Schule sich Gedanken machen, wie öffnen wir das Ganze?
Ja.
Damit diese Erfahrungen nicht erst mit 19, 20 oder mit 17, 18 gemacht werden, sondern schon viel vorher. Und ich denke, das kann man durch kreative Ideen schon lösen. Ich will da gar nichts vorgeben, um ehrlich zu sein, sondern ich kann nur anregen, das sind Erfahrungen von Menschen. Und wenn da kleine Gruppen zusammenkommen, die sich mal Gedanken darüber machen, was kann man denn dagegen vielleicht planen, dann kommen gute Ideen bei raus. Das können, man kann ein Schülerpraktikum vielleicht planen, wo man nicht irgendwo bei irgendeinem Supermarkt 3 Wochen Zeit verbringt, sondern in einem anderen Bezirk mal 3 Wochen zur Schule geht. Dann hat man vielleicht die Gefahr, dass man den Stoff schon selbst irgendwo behandelt hat. Aber machen wir uns nichts vor, in der Schule ist es eh nicht so, dass man die Rahmenlehrpläne ordentlich umsetzt oder die eigenen schulinternen Curricula so nach einem Zeitplan im Blick hat, dass man das sehr erfolgreich umsetzt. Ich glaube, man vermittelt Kindern und Jugendlichen viel mehr, indem man deutlich macht, dass man offen ist für neue Ideen, dass man bereit ist, diese Ideen auch umzusetzen. Und wie gesagt, da will ich nicht viel an Ideen, die ich habe, vorgehen, sondern ich bin immer dafür, dass man in Gruppen zusammenkommt, sich austauscht und Ideen entwickelt. Aber es gibt einen Bedarf. Du hast etwas angesprochen, eine Realität angesprochen, wo es Bedarfe gibt. Und die muss man irgendwie erfüllen.
Ich würde übrigens ganz gerne noch hinzufügen, auch wenn du jetzt sozusagen der Interviewgast bist, aber dass das bei der Frage nicht sich darin erschöpfen darf, zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal nach Migrationshintergründen oder angenommenen Migrationshintergründen, sondern was ich auch ganz stark wahrnehme, ist auch mittlerweile hinlänglich belegt, ist, dass wir an den Schulen auch einfach eine soziale Segregation haben. Also
das ist Kann ich absolut so bestätigen.
Und das ist einfach, finde ich, ein Riesenproblem. Wenn Schülerinnen und Schüler bestimmte Lebensrealitäten nicht mehr wahrnehmen, egal ob die jetzt in der sozialen Bewertungsskala drüber oder drunter sind.
Ja, und wenn man diese Erfahrung vorher nicht macht und auch später nicht macht, dann haben wir auch auf der politischen Landschaft immer sehr, sehr getrennte Positionen. Mhm. Aber wenn man das lernt vorher, wenn man das erfährt vorher, also das Lernen auch erlebbar machen, dann werden sich einzelne Positionen später auch politisch niemals so festsetzen und so starr werden, dass es gefühlt aktuell so ist, dass man nie zu Koalitionen zusammenkommt, nie Kompromisse findet. Und das sind doch auch Gefahren unserer Demokratie. Mhm. Wir glauben, aufgrund von dem, was wir wissen oder glauben zu wissen, aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, immer nur bestimmte Wahrheiten zu haben. Aber wenn wir uns begegnen, wenn wir diese Erfahrung, wenn ich als Arbeiterkind die Erfahrung mache, wie es ist, zum Beispiel komplett Sozialhilfe angewiesen zu sein, was das bedeutet, wie dort ein Alltag sich gestaltet, wie dort irgendwie ein Schuljahr rein rechnerisch geplant werden muss. Und noch auf einer anderen Ebene als wohlsituiert, gutbürgerlich. Wenn man diese Erfahrung macht, dann weiß man, ich habe Leute kennengelernt, die planen die Woche ganz anders. Die schauen noch dreimal ins Portemonnaie, bevor sie sagen, an welchem Sportkurs darf man teilnehmen oder Musikkurs kann man noch zusätzlich oder auch Nachhilfe bis hin zu einer neuen Schultasche oder irgendwie Radiergummis, die ein bisschen more fancy ausschauen und so weiter. Also wenn man diese Realitäten so nicht erlebt, und zwar nicht nur, weil man dann, wenn man in dieser Familie mal ist, feststellt, okay, die überlegen sich zweimal ein Radiergummi zu holen. Nein, du lernst diese Leute auch kennen und entwickelst Verständnis, Empathie, Mitmenschlichkeit. Also es geht nicht nur um die Erfahrung im zahlenmäßigen Sinne, sondern im zwischenmenschlichen Sinne. Dann wird man nämlich auch später, wenn man irgendwann sich politisch engagiert, eher bereit sein, auf unterschiedliche Positionen einzugehen, weil man vorher schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, die man abrufen kann. Wir trennen uns überall. Und heutzutage auch durch soziale Medien ist das auch noch bedingt und verstärkt durch Technologie und Algorithmen etc. Und dagegen müssen wir vorgehen. Das heißt dann im erweiterten Sinne, dass eine große Herausforderung auf jeden Fall auch die Medienkompetenz ist in diesem Bereich, die man vermitteln muss.
Bin ich voll bei dir, aber das, also deswegen hatte ich aber vorhin noch die Frage sozusagen gestellt, wo so Begegnungsorte sein könnten, weil ich sag mal, die sozialen Medien sind natürlich immer, also ich persönlich bin auch ein Anhänger von einem Teil der sozialen Medien, ich habe Plattformen schon wieder verlassen zwischenzeitlich und auch endgültig, aber der Nachteil ist ja im Grunde immer, du machst dich immer von den Moderationsbedingungen sozusagen der Plattform abhängig. Und wenn ich es jetzt mal mit so einem realen Raum vergleiche, dann hast du da irgendwie eine Gruppe, mit der unterhältst du dich und dann entscheidet irgendjemand, ich schicke jetzt da mal jemanden drin, der den Laden aufmischt und der bleibt da einfach drin und du kannst, wirst den aber auch nicht wieder los, sondern der bleibt dann da drin und macht dann irgendwie die Gruppe unruhig so. Aber da hast du natürlich im digitalen Raum keine Möglichkeit, aber dafür brauchst du halt die physischen Räume, finde ich so. Und die Frage kann man vielleicht nicht abschließend beantworten.
Ja, wir brauchen diese physischen Räume, aber es gibt auch dann, es muss aber auch die physische Bereitschaft geben, in diese physischen Räume zu gehen.
Und die Möglichkeit.
Also, das ist ein, du hast diese Frage mal jetzt hier so einfach gestellt, aber.
Die ist nicht leicht zu beantworten.
Das ist eine große, schwierige Frage. Und auch da, ist meine Antwort ähnlich wie die vorhin mit den Leuten aus Hohenschönhausen, Neukölln oder Pankow, die nie ihre Kieze und ihre Schule und diesen Sozialraum verlassen, keine Antwort geben, sondern eine Frage stellen und dann irgendwo in Gruppen zusammenkommen und nach Antworten suchen. Diese Antworten sind sehr oft die besseren. Und zu diesen Räumen, also wenn eine Schulleitung zum Beispiel mal Akteure aus dem Sozialraum, aus der Nachbarschaft, Eltern, aus der Lehrerschaft, aus den Freizeiteinrichtungen, Angeboten aus dem Kiez zusammenbringt und sagt, wir stellen fest, unsere Kinder und Jugendlichen sind nur in der Schule oder zu Hause und zu Hause spielen sie Fortnite oder sind in irgendwelchen Chatgruppen und das ist okay, aber wir wollen trotzdem denen auch nochmal was anbieten. Mhm. Was könnten wir denen denn anbieten? Glaub mir, aus diesem Kreis wird es Antworten geben. Und vielleicht sind die ersten Antworten nicht zufriedenstellend. Dann kann man nach einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal zusammenkommen und bessere Antworten finden, aufgrund der Erfahrungen, die man in dieser Zeit gemacht hat. Aber man muss bereit sein, zusammenzukommen, nachzudenken und dann auch die Ideen, auf die man kommt, umzusetzen. All das ist immer mit Arbeit, mit Mühen verbunden, die oft auch einem selbst das Gefühl vermitteln, irgendwie nicht ganz aufzugehen, undankbar zu sein, diese Aufgaben. Also man braucht viel intrinsische Kraft und Motivation, diese Rückschläge wegzustecken und trotzdem am Ball zu bleiben.
Zwei, drei Fragen haben wir noch. Vielleicht war das jetzt auch schon sozusagen Teil der Antwort. Es gibt diesen Begriff des Otherings, der würde sicherlich auch was sagen. Also für die Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht nichts sagt. Beim Othering geht es im Grunde immer darum, einer Gruppe oder einer Person oder sich von einer Gruppe oder Person abzugrenzen, indem man ihr bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Ich frage dich jetzt als Pädagogen, kann man dieses Othering verlernen? Weil wahrscheinlich ist es doch ein natürlicher Reflex, oder?
Man muss es verlernen. Also es ist aufgrund unserer Gesellschaftsstruktur und dem, wie wir Gesellschaft sehen und erlernen, ist das ein Problem, was oft da ist. Das muss man aktiv tatsächlich verlernen. Also auch Rassismus muss man aktiv verlernen. Diskriminierung, Hass verschwindet nicht von allein, sondern ist verbunden mit Lernprozessen, ist verbunden mit Trainings und auch mit Arbeit und Mühen. So auch das Othering. Das ist so eher ein Mechanismus, wo man schnell versucht, aufgrund bestimmten Wissens und Prägungen Menschen schneller einordnen und kategorisieren zu können. Das heißt, Othering arbeitet mit tatsächlichen oder vermeintlichen Eigenschaften und schafft immer Allgemeinheiten, ist sehr kollektivistisch, ist sehr pauschal und de facto jedes Mal ausgrenzend und diskriminierend. Und wenn der Mensch so gestrickt ist, dann muss der Mensch daran arbeiten und das verlernen. Das geht nur durch einen aktiven Prozess.
Ich würde ganz gerne, ich würde dich ganz gerne bitten, noch mal kurz was vorzulesen. Seite 147. Die zwei Stellen möchte ich unbedingt noch drin haben in dieser Episode. Ich finde die nämlich wirklich toll. Seite 147, Nasreddin Hodja.
Der gute alte Hodja wieder. Ja, Mensch ist Mensch. Nasreddin Hodja will auf dem Markt einen Truthahn verkaufen und stellt sich neben den Besitzer eines Papageis, der für sein Tier 10 Pfund verlangt. Der erste Interessent schreit, bist du wahnsinnig? Der Papagei dort kann sprechen und kostet 10 Pfund. Und du verlangst 20. Mein Truthahn kann mehr als sprechen, erwidert der Hodja. Er kann zuhören.
Ich finde das großartig.
Ja, also es geht wahrscheinlich uns allen so, dass man das Gefühl hat, kaum mehr Menschen zu treffen, die gute Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Ist bei dir anders? Du hast ja einen Podcast und gehst von Zuhörerinnen und Zuhörern aus, aber im Alltag haben viele ein Mitteilungsbedürfnis. So funktionieren übrigens auch diese Plattformen, TikTok und Instagram und so weiter. Und das ist übrigens auch mein Dilemma, will ich auch ehrlich zugeben. Ich hasse das und würde am liebsten Social Media ganz verlassen. Ich habe mir auch vorgenommen, das sind einige meiner Vorsätze, bestimmte Plattformen ganz und endgültig zu verlassen. Da folge ich dir also nach. Und andere wiederum runterzufahren. Ich weiß, man muss Botschaften, auch die guten, kommunizieren. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich könnte den Anschein erwecken, es geht hier mehr um mich als um das, woran ich glaube, dann habe ich ein Problem damit. Also ich will lieber ein Truthahn sein als ein Papagei.
Okay. Kannst du bitte zum Schluss nochmal Seite 154, der obere Absatz.
154, der obere Absatz. Ach, okay.
Ich finde nämlich, dass der wirklich ein ganz fantastisches Schlusswort ist.
Auf der Suche nach Kinderbüchern bin ich vor einigen Jahren auf das Buch »Großer Panda und kleiner Drache« von James Norbury gestoßen. Darin spazieren ein Panda und ein Drache auf einem Weg. Vor ihnen erstreckt sich ein Stück Wald. Der Panda fragt den Drachen, was ist wichtiger, der Weg oder das Ziel? Der Drache, der offensichtlich der Weisere ist, antwortet, deine Weggefährten.
Und vielleicht zogen sie zusammen los und versuchten Joghurt anzurühren.
Ja, das wäre ja was, dass sie auf ihrem Weg nicht auf Nasreddin Hoca gestoßen sind.
Derwisch, ich danke dir sehr. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe hier noch ganz viele andere Fragen. Vielleicht machen wir das nochmal ein andermal. Danke jedenfalls erstmal für dieses tolle Buch. Ich habe es gern gelesen. Danke.
Also ich habe zu danken, nicht nur für dieses tolle Gespräch, also ich habe mich sehr wohl gefühlt, sondern auch für deinen Einsatz, auch auf Social Media. Ich weiß, warum du einige Plattformen oder eine bestimmte Plattform schon verlassen hast. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber dass du so unermüdlich, wenn ich das so sagen darf, auch als Einzelkämpfer versuchst, was Gutes zu bewirken, auf Hass hinzuweisen, aber selbst trotzdem gelassen bist und nicht auch irgendwo in dir immer drüber wirst, sondern positiv bist und jetzt also großen Respekt für 70 Folgen.
83.
Oder 83, also 70 Folgen, stimmt, seit dem letzten Mal. Also riesen Respekt. Du machst das alles aus dem Herzen heraus, ehrenamtlich. Und das bedeutet für mich, du bist ein Ehrenmann und hast ein großes Herz. Vielen Dank dir.
Danke sehr. An einer Stelle möchte ich dir gerne widersprechen. Ich bin, also so ein Einzelkämpfer bin ich tatsächlich gar nicht. Also da gibt es auch immer nette Leute im Hintergrund, die mir mit Ratschlägen und Hilfe beiseite stehen, die aber gerne öffentlich nicht auftauchen wollen. Aber an der Stelle trotzdem auch an die Richtung herzlichen Dank.
Dann auch ein Dank an die guten geheimen Menschen um dich herum.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Genau. Und möglicherweise bis zum neuen Jahr. Ich weiß nicht, ob jetzt danach nochmal eine Episode kommt. In diesem Jahr, ansonsten bis zum nächsten Jahr. Haben Sie eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter markofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.